Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wie reagieren Sie denn auf die Wolke aus Informationen rund um die Pandemie, die sich ja immer wieder wie Aerosol eigentlich um uns herum legt? Wenn es zum Beispiel dann mal heißt, steigende Infektionszahlen und wenn dann auch so eine Vermutung in den Raum gestellt wird, die ja einigermaßen vage ist, wie wir könnten irgendwann am Anfang des kommenden Jahres vielleicht einen Impfstoff haben. Wie ist das? Was macht es mit Ihnen? Haben Sie dann Hoffnung? Grasen Sie alle Fakten ab, die Sie kriegen können? Oder ziehen Sie vielleicht eher als andere Reaktion die Maske vor die Augen und wenden sich ab? Wie reagieren wir in solchen Situationen, die voll sind von Unsicherheit und gleichzeitig voll sind von Informationen? Darüber wollen wir sprechen. Erstmal erzählt uns Claudia van Laak, wie man in Berlin gerade und nicht nur dort auf die aktuelle Entwicklung reagiert.
Berlins Gesundheitsämter haben die Reißleine gezogen. Die Infektionszahlen in den Innenstadtbezirken steigen so schnell an, dass es nicht mehr möglich ist, jeden Fall aufwendig zu bearbeiten und alle Kontaktpersonen zügig zu informieren. Ab sofort sind die positiv auf Covid-19 Getesteten selber verantwortlich, erläutert SPD-Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche.
Wenn Sie Kenntnis haben, dass Sie positiv sind, begeben Sie sich in Selbstisolation. Wenn Sie Kenntnis haben, Sie hatten Kontakt mit einer Person, der positiv ist, gehen Sie in Quarantäne.
Bislang konnte die Quarantäne nur vom Gesundheitsamt selber angeordnet werden. Ab sofort sind dazu auch andere befugt, zum Beispiel Arbeitgeber oder Schulleiter.
Wir sind in Berlin bei 110 und einzelne Bezirke auch schon deutlich über 200. Das heißt, es gibt eine Anpassung der Strategie, was heißt, dass die Ressourcen, die da sind und die auch durch die Bezirke sehr stark aufgebaut wurden, werden konzentriert auf die vulnerablen Gruppen. Das sind die Risikogruppen.
Dazu gehören Bewohner von Pflegeheimen, genauso wie Krankenhauspatienten, aber auch Obdachlose und Behinderte. Damit soll verhindert werden, dass sich das Virus in diesen Risikogruppen ungehindert ausbreiten kann, die Intensivstationen daraufhin überlastet sind und die Todeszahlen schnell steigen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte zuvor vor einem Kontrollverlust der Gesundheitsämter gewarnt und ein Ende der Einzelverfolgung gefordert. Die Gesundheitsämter seien auch deshalb überfordert, weil die Politik ihre Corona-Schutzmaßnahmen ständig ändere und ungenügend kommuniziere, kritisierte Ute Teichert, die Verbandschefin der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, am Morgen im Deutschlandfunk. Es sei unverständlich, warum in bestimmten Straßen eine Maske getragen werden müsse und in anderen nicht.
Genauso wenig wie Bürgerinnen und Bürger die unterschiedlichen Regelungen verstehen, ist das in den Gesundheitsämtern immer klar und nachvollziehbar und vor allen Dingen bekannt. Und sie können davon ausgehen, wenn solche Regelungen bekannt werden und die Leute Nachfragen haben, dann rufen sie in der Regel im Gesundheitsamt an. Sodass also auch das die Arbeit der Gesundheitsämter massiv erhöht. Als das Beherbergungsverbot eingeführt wurde, sind die Anfragen in der Hotline in einer Großstadt in Deutschland von 600 täglich auf über 4000 an einem Tag angestiegen.
In einem Punkt könnte es in Kürze Entlastungen geben. So hat unter anderem das Land Berlin in größerem Umfang Schnelltests gekauft. Gesundheitssenatorin Kaleitsche informierte am Mittag darüber, dass diese Schnelltests ab morgen zur Verfügung stehen.
Die wir in der Altenpflege einsetzen werden ab morgen. Es werden nächste Woche weitere Lieferungen geben, sodass wir zügig an erster Stelle die Altenpflege, die Obdachlosenhilfe, aber dann natürlich der ganze Krankenhausbereich bedient wird mit Schnelltests.
Der Bund und die Länder bereiten sich auf die im nächsten Jahr anstehenden Impfungen gegen das Coronavirus vor. Bundesweit sollen insgesamt 60 Impfzentren aufgebaut werden. Die Ständige Impfkommission erarbeitet gemeinsam mit der Wissenschaftsorganisation Leopoldina und dem Ethikrat Empfehlungen. Wer muss als erstes in den Genuss der Impfungen kommen? Wer kann möglicherweise noch etwas warten? Dies ist eine wichtige Frage. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sagte gestern:
Wir gehen alle davon aus, dass im nächsten Jahr Impfstoffe in Deutschland zugelassen werden und dass dann eben im nächsten Jahr auch geimpft wird. Wann das genau sein wird, das können wir nicht wissen.
Einer aktuellen Umfrage zufolge hält mehr als die Hälfte der Bundesbürger die derzeitigen Corona-Maßnahmen für genau richtig. 14% halten sie für übertrieben. 30% würden sie am liebsten verschärfen.
Glaube, Hoffnung, Angst, Zweifel oder Zuversicht? Wie reagieren wir auf solche Unsicherheiten? Halten wir Fakten fest oder nähern wir uns vielleicht dann doch vorsichtig der einen oder anderen Verschwörung oder in kleinerem Maß einem Gerücht an? Wie gehen wir damit um? Das ist ein Thema, mit dem sich Ernst-Dieter Lantermann beschäftigt, Psychologe und Autor. Hallo, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ein interessantes Thema. Ja,
ein Thema, bei dem wir vielleicht jetzt auch, sage ich mal vorweg, keine Antworten nach dem Motto, wenn A, dann B finden am Ende, sondern vielleicht noch ein Fragezeichen hinzugefügt haben. Ist das eventuell auch so was Typisches für solche unsicheren Situationen, dass Fragezeichen eigentlich immer wachsen? Mit jeder Antwort hat man ein neues Fragezeichen?
Ja, das gehört zwingend dazu, weil Unsicherheit ja gerade auch dadurch gekennzeichnet ist, dass die Horizonte offen bleiben, dass man nicht hinreichendes Wissen hat, dass natürlich jeder Versuch einer Antwort neue Zweifel nach sich ziehen und so weiter und so weiter. Das gehört zwingend dazu.
Jetzt habe ich das am Anfang natürlich ein bisschen wackelpuddingmäßig formuliert. Glaube, Hoffnung, Angst, Zweifel, Zuversicht. Ja. Ich mache es mal mit einem Beispiel konkret. Diese Nachricht nach dem Impfstoff, möglicherweise Anfang nächsten Jahres. Da hatten wir unter uns KollegInnen heute früh direkt ganz verschiedene Strategien, die wir kannten. Es gab welche, die von Menschen berichtet haben, die jedes noch so kleine Gerücht nehmen, um sich dran zu klammern, voller Hoffnung. Ja, irgendwann wird alles gut. Während es andere komplett runterzoomen und denken, ach komm, ob der Impfstoff dann überhaupt wirkt, weiß ich ja jetzt noch gar nicht. Was ist denn so ein typisches Verhalten in Unsicherheiten? Kann man das sagen?
Das kann man sicherlich sagen, aber man muss zunächst vorausschicken, dass unterschiedliche Menschen, die sich in deutlicher Weise voneinander auch unterscheiden, sehr, sehr unterschiedliche Strategien des Umgangs mit Unsicherheit bevorzugen und durchsetzen. Also man kann nicht von allgemeinen Strategien sprechen, sondern es hängt sehr stark ab von den Erfahrungen, von den Bedürfnissen. Ganz wichtig ist, das haben wir immer wieder festgestellt in unseren Studien, es gibt ja ein Spannungsverhältnis, das wissen wir alle, zwischen Sicherheitsbedürfnis und Freiheitsbedürfnis. Und je nachdem, wie dieses Bedürfnis ausgeprägt ist, wählen Menschen völlig unterschiedliche Strategien. Und das Interessante ist natürlich, gerade in dieser Corona-Unsicherheit, wie reagieren eigentlich Leute auf Unsicherheit, die ein damit auch verstärktes oftmals Bedürfnis nach Sicherheit entwickeln.
Könnten wir denn lernen, besser damit umzugehen mit so unsicheren Lagen? Ist natürlich eine gemeinere Frage, weil dann kommt gleich die nächste, was ist eigentlich besser?
Also ich glaube nicht, dass es wirklich einen Königsweg gibt. Es kommt auch dort sehr darauf an, was wir denn wollen. Also nehmen wir mal an, ich bin ein sehr unsicherer Mensch und habe ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Dann wähle ich eine von Strategien, ich kann sie, wenn Sie wollen, so stichwortartig benennen. Und die haben für den Einzelnen sehr große Vorteile, weil sie in dieser verdammt unsicheren Lage, sogar noch mit lebensbedrohlichen Aspekten verbunden, weil sie dort eine neue innere Sicherheit finden, dadurch, dass sie ganz bestimmte Strategien
anwenden. Was ist die Strategie für Sicherheit sozusagen?
Zum Beispiel Vertrauenseskalation. Was wir beobachtet haben, gerade am Anfang der Krise, da war ja plötzlich das Vertrauen in die gesellschaftlichen Institutionen, in die Elite, in den Staat extrem ausgeprägt, nachdem jahrelang vorher das ja runterging, ne? Also jedes Vertrauen in den Staat. Und das, den Staat als sorgende Autorität wahrzunehmen oder zu sehen, schafft eine unglaubliche Entlastung, weil man sich dann geborgen fühlt, weil man, das ist eine von, oder Bindungseskalation.
Ja, und wenn ich zu den anderen Menschen gehöre, denen quasi eher nicht die Sicherheit, sondern die Freiheit vielleicht wichtiger ist, eskaliere ich dann umgekehrt gedacht meinen Zweifel?
Der, sagen wir mal, der Souveräne, der gekennzeichnet ist durch seinen souveränen Umgang, unter anderem auch mit Unsicherheit, der lässt Zweifel zu, ohne sich von den Zweifeln überwältigen zu lassen. Der riecht die Chancen und prüft, ja, ist das etwas für mich, kann ich vielleicht meine Routinen ändern? Ich habe das neulich erlebt, da war ich bei einem Konzert. Und dauernd wurde man in früheren Jahren, bis vor kurzem, umarmte man sich. Und das war mir immer in gewisser Weise zuwider. Und jetzt aber, es war völlig klar, das geht ja nicht. Das war wie eine Befreiung. Also das Es kommt darauf an, ne, mit
ja,
welcher...
Sie machen Limonade aus der Zitrone auf jeden
Fall. Ja, so könnte man das vielleicht sagen.
Wie ist das denn mit der Kommunikation, die uns aber auch erreicht? Also da, je nachdem, wie wir unterschiedlich sind, reagieren wir anders, haben Sie gesagt. Das ist nachvollziehbar, aber gibt es trotzdem so Kommunikation, politische, die dann doch einfach uns alle gleich trifft? Zum Beispiel, wir haben gerade diesen Satz gehört von Berlins Gesundheitssenatorin Kalaycı, man müsse sich nun selber eigenständig in Quarantäne begeben. Das haben zwar vorher auch schon manche so gemacht, aber wenn das so kommuniziert wird, nach dem Motto, gehen Sie direkt dorthin, gehen Sie nicht über los, ziehen Sie keine 200 Euro ein, das macht doch mit uns allen was, oder?
Ja, aber mit uns allen etwas Unterschiedliches. Also würde ich vermuten, das ist ja einerseits eine klare Vorgabe, die auch jetzt nicht zwischen meinem Verhaltenswunsch und der Realisierung eine riesige Institution dazwischen schaltet, wie bislang die Gesundheitsämter, die, wenn man ja anruft, auch in der Regel ja nicht verfügbar sind, sondern hier ist eine ganz konkrete, nehmen wir das mal, Handlungsanweisung oder zumindest eine gewünschte Vorgabe. Das kann durchaus einen Moment an Sicherheit schaffen.
Mhm. Nachdenken über unseren Umgang mit der Pandemie. Das wollten wir mit Ernst-Dieter Landermann. Haben das auch gemacht, könnten das sicher noch eine Stunde weiter. Aber für den Moment machen wir eine Pause. Die Pandemie begleitet uns ja. Vielleicht haben wir noch mal eine Gelegenheit zur Fortsetzung. Herr Landermann, danke Ihnen für die
Bleiben
Zeit.
Bleiben Sie gesund und regen sich nicht zu sehr auf.
Ich versuche es. Danke.
Tschüss.